Hippopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hippopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Die Geheime Staatspolizei, Gestapo, war eine der zentralen Organisationen im Dritten Reich, die dem nationalsozialistischen Regime dazu dienten, seine Macht zu sichern und seine Gegner zu überwachen und zu beseitigen. Sie galt lange als omnipräsentes und allmächtiges Terrororgan, das durch Einschüchterung die Bevölkerung unter Kontrolle halten sollte. Diesen Mythos hat die Forschung in jüngeren Jahren widerlegt und ein sehr viel differenzierteres Bild der Gestapo, ihrer Mitarbeiter und ihrer Arbeitsweisen gezeichnet, indem zum Beispiel die bedeutsame Rolle der Denunziation innerhalb der Gesellschaft für die Verfolgung hervorgehoben wurde. In den sogenannten Gestapo-Lageberichten wurden Meldungen über Ereignisse und Reaktionen der Bevölkerung auf politische Maßnahmen des NS-Staats gesammelt und an den preußischen Ministerpräsidenten weitergeleitet. Diese erlaubten es der NS-Führung, einen Einblick in das Stimmungsbild der Bevölkerung zu bekommen und halfen ihr bei der gezielten Bekämpfung von oppositionellen und unerwünschten Gruppen. Heute können sie als wichtige Quelle für die Erforschung von staatlichem Terror und Gewalt, insbesondere in der Frühphase des Nationalsozialismus, dienen. Die Historische Kommission zu Berlin hat die Edition und Herausgabe der Gestapo-Lageberichte für Berlin und den Regierungsbezirk Potsdam übernommen. Deshalb habe ich heute meine Kollegin Paula Oppermann eingeladen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin der HIKO an der Edition der Lageberichte zur Reichshauptstadt Berlin arbeitet. Sie hat Geschichte und Baltistik an der Universität Greifswald und Holocaust- und Genozidstudien an der Uppsala-Universität studiert und 2022 an der University of Glasgow mit einer Arbeit über Lettlands faschistische Partei Herkon Krus von der Zwischen- bis zur Nachkriegszeit promoviert. Bis 2023 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU München und koordinierte die Kooperation mit dem Zentrum für Holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte, bevor sie das Editionsprojekt bei der HIKO übernahm. Hallo Paula.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du hier bist und mal ein bisschen aus dem Arbeitsalltag berichten kannst. Man hat ja gerade schon ein bisschen an deinem Lebenslauf gehört, du bist Expertin für die NS-Zeit und den Holocaust. Vielleicht zu Beginn nochmal die Frage, was interessiert dich überhaupt an dem Thema? Wie bist du dazu gekommen und was hat dich jetzt letztendlich zu uns und dem Editionsprojekt geführt?
Ja, also die Editionsarbeit oder das Editionsprojekt verbindet eigentlich so mehrere Aspekte von Dingen, die ich auch schon vorher in meiner Arbeit oder die mir begegnet sind schon in meiner Arbeit vorher. Zum einen, du hast es ja gerade angesprochen, ich habe in meiner Dissertation mich mit der Geschichte der lettischen faschistischen Partei Herkon Krus beschäftigt und vor allen Dingen da mit der frühen Phase des Faschismus in Lettland in den 20er und 30er Jahren. Und die lettische faschistische Partei stand von Anfang an unter Beobachtung des Staates und das war sowohl zu der Zeit so, als Lettland noch eine Republik war, also in den 20er und frühen 30er Jahren, als auch dann nach 1934, als es zum Putsch kam und in Lettland ein autoritäres Regime entwickelt wurde. Und eine ganz wichtige Quelle war dabei in dieser Arbeit eben die Überwachungsakten der Polizei. Und da habe ich also das erste Mal mit diesen, mit Akten von Polizisten zu tun gehabt und habe das einerseits als eine sehr wertvolle Quelle gesehen, gerade weil es eben, man sehen kann, dass Polizeiarbeit in verschiedenen Regimes passiert und man eben erkennen kann, wie sich auch die Arbeit entwickelt dann nach so einem Regimewechsel. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch da schon gemerkt, dass solche Berichte von Polizeibeamten verfasst werden, die eine Agenda haben und dass man da Fingerspitzengefühl braucht. Also das war meine erste Begegnung quasi mit solcher Art von Akten. Und das Zweite ist, das hast du ja auch kurz schon gesagt, dass ich vorher an der Universität gearbeitet habe und Lehre gemacht habe und ich habe selber viele Quelleneditionen oder Quellen aus Editionen benutzt in der Lehre und finde das einfach ein super Material, um mit Studierenden zu arbeiten. Also dieses, dass man eine Quelle hat, die zwar das Original ist, aber schon kontextualisiert mit Erklärungen, die auch zuverlässig sind, dass die Studierenden nicht irgendwas zusammengoogeln müssen. Also da habe ich viel mit Quelleneditionen gearbeitet, auch mit Editionen von Lageberichten und fand das ja sehr wertvolles Material für die universitäre Lehre. Und als dann das Angebot kam, selber an so einem Projekt mitzuarbeiten, das eben all das verbindet, da war ich sehr schnell sehr begeistert.
Ja, super, das fügt sich ja perfekt zusammen. Und vorbildlich sowas auch mal in der Uni zu nutzen, das ist leider nicht immer so der Fall.
Ja, dabei ist es wirklich also sehr wertvoll und kann einfach tolle Diskussionen irgendwie entfachen.
Absolut. Vielleicht sollten wir thematisch natürlich erstmal klären, was es mit den Gestapo-Lageberichten auf sich hat. Also wie sind die entstanden, wie sehen die organisationsgeschichtlichen Rahmenbedingungen aus und wie fügen sie sich so in die Gesamtarbeit der Gestapo ein, einfach, dass wir einen Überblick haben.
Ja, das ist auch tatsächlich ziemlich wichtig, also diesen historischen Kontext da mit einzubeziehen und zu verstehen. Das ist, glaube ich, also wenn man diese Berichte kritisch analysieren will, muss man erstmal verstehen, was da überhaupt für Menschen dahinter sitzen und was für Intentionen die eben haben und warum. Und dafür ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, wann diese Berichte überhaupt entstehen. Also der erste Bericht, der uns aktuell vorliegt, den wir bearbeiten, der berichtet über den Dezember 1933 und der letzte berichtet über Februar 1936. Das heißt, es sind knapp 2 Jahre oder etwas mehr als 2 Jahre, über die der Berichtszeitraum geht. Und man kann jetzt sagen, das ist natürlich in gewisser Weise die Frühphase des Nationalsozialismus. Wenn man sich überlegt, es ging bis 1945, dann sind es die ersten Jahre. Gleichzeitig ist es aber auch nochmal wichtig, sich zu überlegen, dass die Berichterstattung eben im Dezember 1933 beginnt, soweit wir das im Moment sagen können. Und das heißt eben, dass die Machtübernahme der Nationalsozialisten fast schon ein Jahr her ist zu diesem Zeitpunkt und da ist schon sehr viel passiert. Also gerade Polizeiterror, Terror durch SA-Angehörige gegen politische Gegner und Gegnerinnen ist schon im vollen Gange. Also es gibt Horrorgeschichten über die frühen provisorisch eingerichteten SA-Gefängnisse, wenn man sie denn Gefängnisse nennen will, in irgendwelchen Kneipen oder Turnhallen, die da irgendwie provisorisch eingerichtet werden und wo Menschen verprügelt und gefoltert werden. Sowas ist bereits eben schon an der Tagesordnung. Gleichzeitig gibt es die ersten antisemitischen Gesetze auch bereits. Also die Gesellschaft zerfällt in gewisser Weise da auch schon. Und Organisationen schließen bereits jüdische Mitglieder aus, ganz ohne gesetzliche Vorgabe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt eben auch für den Kontext, das sich so vor Augen zu halten, dass da schon wirklich das Regime in gewisser Weise einen Machtapparat etabliert hat. Das ist so der große politische Rahmen, der dann eben auch wichtig für die Arbeit der Gestapo ist. Also eine politische Polizei gab es ja auch schon vor 1933. Da hat sie aber natürlich in ganz anderen Rahmenbedingungen agiert. Und nach dem 30. Januar, ja, nutzt die Regierung dann diese Polizei sehr schnell, um sie in ihrem Sinne als Macht- und Terrorinstrument auszubauen. Da ist ein ganz wichtiger Aspekt die sogenannte Schutzhaft, die es auch schon vor dem Nationalsozialismus gab. Die Schutzhaft ist eigentlich also das Instrument, was vor allen Dingen dann nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 ganz wichtig wird. Und unter dem Deckmantel der Schutzhaft können jegliche Personen ohne Haftbefehl einfach verhaftet oder festgenommen werden, viel besser, und auf unbestimmte Zeit in Konzentrationslagern festgehalten werden. Und dazu ist die Polizei eben berechtigt nach dem Reichstagsbrand. Und dieses Terrorinstrument bleibt auch ein ganz wesentlicher Teil des NS-Regimes über die weiteren Jahre. Nicht nur gegen politische Gegner und Gegnerinnen, auch gegen Jüdinnen und Juden oder Homosexuelle zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man im Kopf haben muss, denke ich. Ein zweiter wichtiger Punkt ist in der Person Hermann Göring zu sehen, der im April 1933 preußischer Ministerpräsident wird und in dieser Funktion unter anderem eben die Polizei unter sich schart. Und Göring forciert mehrere Entwicklungen für die Polizei eigentlich. Also einerseits die Herauslösung von dieser Geheimstaatspolizei aus dem etablierten Verwaltungs- und Polizeiapparat und gleichzeitig einen massiven Machtausbau der Polizei. Und das tut er durch verschiedene Gesetze und Erlasse, ist ein bisschen komplex, aber runtergebrochen sind vor allen Dingen 2 Gesetze wichtig. Das erste wird erlassen im April 1933, das nennen Historiker und Historikerinnen heute das erste Gestapo-Gesetz. Und da wird entschieden, dass es zur Errichtung des sogenannten Geheimen Staatspolizeiamtes kommt, also dem Gestapa, das in Berlin errichtet wird und eben die Zentrale der Geheimen Staatspolizei fürs gesamte Reich werden soll. Diesem Gesetz folgt dann im November 1933 das sogenannte zweite Gestapo-Gesetz. Und da geht es eben genau darum, dass die geheime Staatspolizei herausgelöst wird aus der Verwaltung und weisungsbefugt ist gegenüber allen anderen Polizeiorganen, also ein massiver Machtausbau eben, und auf der anderen Seite direkt Göring unterstellt ist. Und ja, da sieht man eben auch die klaren Machtstrukturen in dieser Institution. Und das ist eben ein ganz wichtiger erster Schritt. Und diese Gestapo hat dann aber nicht nur das Gestapa, sondern eben auch regionale Stellen im gesamten Reich. Das sind die sogenannten Staatspolizeistellen oder eben auch Stapo-Stellen. Und die agieren auf Landesebene. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es da diese Differenzierung nochmal gibt zwischen Reichsebene und Landesebene.
Du hast ja gesagt, der erste kommt aus dem Dezember 1933, also fast ein Jahr nach der Machtergreifung. Und der letzte aus dem Februar 36. Das Anfangsdatum ist ja relativ naheliegend. Und das Enddatum, sind da nicht mehr überliefert? Oder wie erklärt sich sozusagen dieser Abbruch in 36?
Ja, tatsächlich wird die Berichterstattung in dieser Form dann beendet. Das hat verschiedene Gründe. Wie gesagt, so, also die Berichterstattung in dieser Form endet, das bedeutet, dass eben die Stapo-Stellen nicht mehr berichten. Da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen. Sondern, dass die Berichterstattung dann übergeben wird an den Nachrichtendienst der NSDAP, also den Sicherheitsdienst. Und die Gründe dafür, da bin ich auch noch am Anfang, das zu erforschen oder zu ergründen. Soweit ich das der Literatur bisher entnehmen kann, ist es so, dass es vermutlich Unzufriedenheit gab mit der Art und Weise der Berichterstattung durch die Stapo-Stelle, dass die Berichte zunehmend zu kritisch seien, zu ja destruktiv in Anführungsstrichen, und dass das eben nicht mehr gewünscht war, diese Art der Berichterstattung, und dass das deswegen eingestellt wurde. Es gibt aber auch andere Vermutungen. Ein Kollege hat vor kurzem vermutet, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass die Berichte teilweise tatsächlich sehr fehlerhaft waren und dass da einfach eine Unzufriedenheit mit dieser Art der Berichterstattung bestand.
Du übernimmst ja die Edition der Berichte zu Berlin als Reichshauptstadt, was ja eine besondere Stellung hatte. Einmal als Hochburg roter, das heißt also linker Opposition, und zweitens eben auch in dieser Zwitterstellung zwischen Reichshauptstadt und Landeshauptstadt. Kannst du da noch mal ein bisschen ausführen, was so das Besondere an Berlin ist und wie sich das irgendwie auf die Berichterstattung ausgewirkt hat?
Ja, also wie eben angesprochen, gibt es in Berlin diese zwei Instanzen, also das Geheime Staatspolizeiamt, das seinen Sitz in der Prinz-Albrecht-Straße hat. Da wird dann später auch das Reichssicherheitshauptamt, wird da etabliert. Das ist ja quasi eine, wenn man so will, Nachfolgeorganisation dieses Gestapo auch. Das ist der Ort, an dem heute die Topographie des Terrors ist. Und das zweite ist diese Stapo-Stelle, die im Polizeipräsidium am Alexanderplatz ihr Quartier bezieht. Also das sind eben diese zwei Instanzen, eine für Reichsebene und die andere für die Landesebene. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wir das innerhalb einer Stadt, diese beiden Instanzen haben. Und es auch interessant ist, wie diese beiden Instanzen miteinander interagieren. Da ist die Forschung aber auch tatsächlich noch in den Kinderschuhen, oder da gibt es noch viele Lücken, das zu erforschen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was die Widerstandsaktivitäten betrifft, genau, also es gibt hier gerade den kommunistischen Widerstand, der sehr stark ist, wobei da eben, da können wir vielleicht auch später noch drauf eingehen, immer die Frage ist, nach Wahrnehmung der Beamten und der Darstellung dieser ja sogenannten kommunistischen Bedrohung oder auch der Realität. Aber das ist, kann man natürlich schon sagen, wenn man sich die Flugblattaktivitäten zum Beispiel anguckt in Berlin, ist das auf jeden Fall was, was hier eine große Rolle spielt.
So, jetzt haben wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen geklärt und den historischen Kontext. Aber wie sah denn jetzt so ein Lagebericht konkret aus? Also wie muss ich mir den vorstellen? Wie ist er aufgebaut? Aus welchen Bestandteilen setzt er sich zusammen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu sagen, also wir veröffentlichen jetzt in der Quellenedition diese monatlichen Lageberichte. Es gab aber auch andere Berichte. Es gab zum Beispiel auch Tagesberichte, wo tatsächlich vor allen Dingen über einzelne Verhaftungen jeden Tag berichtet wurde. Teilweise informierten sich die Beamten auch gegenseitig per Telefon zum Beispiel. Also es gab eben wirklich diese verschiedenen Arten von Berichtsform. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist sich zu überlegen, wo die Informationen, die in diese Berichte einflossen, wo die überhaupt herkamen. Also wo kriegten die Beamten eigentlich ihr ganzes Material für diese Berichte her? Und da floss wirklich viel aus verschiedenen Ressourcen zusammen. Also einerseits gab es verschiedene staatliche Institutionen, die direkt an die Polizei berichtet haben, Arbeitsämter zum Beispiel über die wirtschaftliche Situation und das Verhalten der Bevölkerung. Aber dann natürlich die eigene Aktivität der Gestapo. Also die Beamten haben Versammlungen überwacht, haben den Postverkehr, Telefonverkehr überwacht, haben natürlich ja etliche Menschen festgenommen und sie verhört. Und das war eine große Informationsquelle, muss man sagen. Und da kommt eben auch ins Spiel die Rolle von ja Spitzeln, die häufig gezwungen waren, dann über die Aktivitäten zum Beispiel im kommunistischen Widerstand zu berichten. Auf der anderen Seite auch eine große Informationsquelle waren Denunzianten, also Menschen, die ohne Zwang über ihre Nachbarn berichtet haben, die ihre Nachbarn angeschwärzt haben. Da ging es häufig zum Beispiel um sogenannte Mischehen oder Verhältnisse von sogenannten Ariern und Nicht-Ariern. das spielte eine sehr große Rolle und solche Informationen konnte die Gestapo eben nur haben, wenn sie direkt aus der Bevölkerung kam. Also all diese Dinge fließen dann in diese Berichte ein und zur Struktur kann man sagen, es gibt Vorgaben für den Aufbau von diesen Berichten. Die Vorgabe verändert sich teilweise mit den politischen Ereignissen und mit den Entwicklungen, aber ist trotzdem immer relativ klar vorgegeben. Und so ein Bericht sieht eigentlich so aus, dass am Anfang es immer um aktuelle politische Ereignisse geht, wenn es denn große Ereignisse gab. Also ein Beispiel wäre die Feierlichkeiten zum 1. Mai, den haben ja die Nationalsozialisten sehr stark versucht zu vereinnahmen. Und da wurde dann eben darüber berichtet, wie erfolgreich das war, wie die Bevölkerung reagiert hat auf diese Festlichkeiten. Dann folgt ein erster großer Teil, da geht es um den Widerstand ja von links, also Kommunisten und Sozialdemokraten, wobei die Sozialdemokraten eine sehr untergeordnete Rolle spielen in den Berichten. Das ist ganz interessant. Die werden häufig als zerschlagen und machtlos dargestellt. Und das steht in einem starken Kontrast zum kommunistischen Widerstand, der eben wirklich seitenweise beschrieben wird, was da für Aktivitäten passieren. Da geht es vor allen Dingen um die Beschlagnahmung von Druckschriften, Zeitungen, Flugblättern, etliche in den verschiedenen Stadtteilen, aber eben auch über Verhaftungen und Ähnliches. Das ist der erste große Themenblock in dem Bericht meist. Dann geht es weiter mit den beiden großen Kirchen, also der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche. Da geht es dann gerade bei der evangelischen Kirche viel um die internen Streitigkeiten zwischen den deutschen Christen und den sogenannten Bekenntnisgemeinden, also wie man sich dem NS-Regime gegenüber positioniert. Es geht aber in den Berichten auch um andere religiöse Organisationen und Bewegungen. Also die Zeugen Jehovas zum Beispiel spielen zunehmend auch eine Rolle und wie sie sich zum Regime positionieren. Das ist ein weiterer Aspekt. Und dann kommt ein Punkt, der ganz interessant ist, der Bericht oder die Berichterstattung über die jüdische Bevölkerung. Der Punkt wird erst geführt unter Juden und Freimaurer. Auch natürlich eine sehr vielsagende Verbindung, die da gemacht wird. Und tatsächlich geht es zum Teil auch um die Freimaurerlogen, die aber sehr schnell aufgelöst werden und eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und die jüdische Bevölkerung rückt im Laufe der Berichtszeit mehr und mehr in den Fokus. Also man kann das tatsächlich quantitativ auch sehen. Am Anfang sind das so ein, zwei Absätze. Da geht es vor allen Dingen um Menschen, die emigrieren. Und dann wird die Beobachtung zunehmend detaillierter und stärker. Also die Beamten gehen dann in Versammlungen von jüdischen Vereinen und berichten, was da passiert. Oder berichten über die Reaktionen von jüdischen Kaufleuten, denen ihr Besitz geraubt wird und Ähnliches. Also das wird zunehmend über den Berichtszeitraum deutlich detaillierter und umfangreicher. Das ist ein wichtiger Punkt in den Berichten. Und anschließend kommt noch der Aspekt, der wird genannt, die Bewegung und ihre Organisationen. Da geht es eben um NS-Organisationen, also sowas wie die SA, wie sich SA-Männer auf der Straße verhalten, dass sie sich prügeln oder Ähnliches, das Verhältnis zur SS. Es geht aber auch um die Hitlerjugend zum Beispiel und wie sich da einzelne Hitlerjugendführer im Verhalten oder nicht standesgemäß verhalten. Also schon auch teilweise eine kritische Berichterstattung durchaus über diese internen Organisationen. Und abschließend gibt es den Punkt zur wirtschaftlichen Lage und der Reaktion der Bevölkerung auf wirtschaftliche Probleme vor allen Dingen. Da geht es dann darum, wie sich Menschen verhalten, die lange in der Schlange stehen müssen, weil es keine Butter gibt, über Rezepte zur Alternative, wie man Margarine herstellen kann oder auch es gibt zeitweise einen ziemlich starken Mangel an Schweinefleisch und dass es eben zu Unruhen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung kommt und das ist auch nochmal ein großer Themenaspekt, der da anschließend folgt.
Also wirklich ein sehr vollumfängliches Bild wird versucht zu gewinnen.
Ja, absolut. Und man versucht eben wirklich in jeden Aspekt verschiedener ja, kultureller Organisationen Einblick zu erhalten.
Vielleicht kannst du jetzt noch ein paar Sachen sagen zur Überlieferungssituation, also zur Quellenbasis, aus der sich die Edition speist.
Ja, die Überlieferungssituation spiegelt genau diese fürchterlich komplexe und verworrene Situation zum Teil auch der Gestapo absolut wider. Da muss ich vielleicht auch noch mal kurz ausholen zur ja, Verörtlichung dieser Stapo-Stelle in Berlin. Die saß, wie ich schon gesagt habe, im Polizeipräsidium, also beim Polizeipräsidenten. Und es war so, dass der Polizeipräsident die Berichte der Stapo-Stelle dann an das Gestapo weitergeleitet hat. Gleichzeitig hat der Polizeipräsident aber selber auch Berichte verfasst mit komplett ähnlichem Inhalt. Es ging um genau die gleichen Themen und auch um den gleichen Berichtszeitraum. Und diese Berichte hat er an den Innenminister weitergeleitet. Also auch hier sieht man wieder dieses für den Nationalsozialismus typische Postengerangel. Jeder wollte informiert sein, niemand wollte irgendwie zu kurz kommen. Und deswegen haben wir teilweise diese, ja, Mehrfachberichterstattung, kann man eigentlich sagen. Und das ist eben wichtig für die Überlieferung und macht die Überlieferung nochmal extra kompliziert. Also es ist so, die Berichte sind teilweise fragmentarisch, teilweise aber auch doppelt in verschiedenen Archiven überliefert. Und wir mussten uns dann entscheiden, was nehmen wir auch als Vorlage für die Edition. Und wir gehen jetzt so vor, dass wir als erste Wahl, wenn man es so sagen will, die Berichte nehmen, die die Stapo-Stelle verfasste, die ans Gestapark weitergeleitet wurden. Und die liegen heute im Bundesarchiv, denn im Bundesarchiv liegt der Bestand des Reichssicherheitshauptamts, also der Nachfolgeorganisation des Gestapa. Und deswegen sind die Berichte dort überliefert. Und wenn es Berichte gibt, die dort nicht oder nur fragmentarisch überliefert sind, dann gehen wir in die zweite Instanz, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Das ist das Brandenburgische Landeshauptarchiv in Potsdam. Und dort sind die Akten des Polizeipräsidenten überliefert und das ist eben dann die zweite Instanz. Und dann gibt es noch einen dritten Ort, an dem sehr viele Berichte verschiedener Stapo-Stellen aus dem gesamten Reich überliefert sind und das ist das Geheime Staatsarchiv hier in Berlin. Und das ist ein weiterer Ort, an dem wir die Akten ja zusammensuchen und dann entscheiden, was wir in die Edition aufnehmen.
Typische Puzzlearbeit eines Historikers.
Ja, absolut.
Du hattest ja ganz am Anfang schon mal gesagt, welche Bedeutung diese Edition dann später auch für die Lehre zum Beispiel haben kann, wo du sie selbst oder ähnliche Editionen selbst schon genutzt hast. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was sagen zur Bedeutung der Edition oder der Lageberichte als solches, als Quellen für die Forschung. Was macht hier ihren besonderen Wert aus? Welche Besonderheiten muss man beachten? Oder was muss man vielleicht auch kritisch irgendwie beurteilen?
Ich finde, diese Lageberichte, je länger ich mich jetzt damit beschäftige, desto vielseitiger, vielschichtiger und spannender sind die eigentlich wirklich sowohl für Forschung als auch für die Lehre in vielerlei Hinsicht. Was ich schon angesprochen habe, wäre ein Punkt, dass die Berichterstattung beginnt zu einem Zeitpunkt, als diese Gestapo-Beamten sich auch schon klar darüber sind, was für eine Position sie in dieser NS-Gesellschaft auch haben. Und dass sie diese Position durchaus auch stärken oder vielleicht sogar ausbauen wollen. Und das kann man in der Art der Berichterstattung, denke ich, durchaus auch ablesen. Also dass sie durch die Darstellung des Widerstands zum Beispiel diese Bedrohungslage nochmal verstärken, um ihren Vorgesetzten klarzumachen, wir haben eine Daseinsberechtigung. Also das ist wirklich ganz interessant und zeigt ja auch nochmal jetzt als Quelle für die Forschung, ja, nochmal eine Instanz des, ich sag mal, Mittelbaus von so einem Regime. Also es geht eben nicht um die ganz oberen Entscheidungsträger, sondern um diejenigen, die dann bestimmte Dinge eben auch ausführen. Das, denke ich, ist schon ganz interessant, dass die eben auch Handlungsspielräume haben, die sie durchaus zu nutzen wissen. Das ist, denke ich, ein interessanter Aspekt dieser Quellen. Was auch spannend ist, ist eben die Tatsache, dass es zeitgenössische Quellen sind, interne Quellen in gewisser Art und Weise, also eben kein Propagandamaterial oder ähnliches. Und diese Art der Quelle dann über einen relativ langen, zusammenhängenden Zeitraum berichtet. Und wir eben sehr ähnliche Lageberichte auch für andere Teile des Reiches haben. Und hier sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass man da auch Vergleiche anstellen kann. Also wie sich die Berichterstattung einerseits verändert über diesen Zeitraum, aber auch, dass man vielleicht nochmal Vergleiche machen kann zwischen Stadt und Land, ob es da Unterschiede gibt. Also dafür sind diese Quellen, denke ich, auch nochmal wirklich, ja, haben Potenzial. Und diese Situation, dass es interne Quellen sind, habe ich ja gerade gesagt, ist natürlich auch ein Fallstrick, weil man doch geneigt ist, die dann für bare Münze zu nehmen. Und das ist natürlich schon ein Risiko, aber in gewisser Weise hat man das ja bei jeder Quelle, dass man sie kritisch betrachten muss. Und ich denke, dass das aber auch für die Lehre zum Beispiel durchaus was Spannendes ist, also dass man mit Studierenden genau das eigentlich thematisieren kann. Also was daran ist, die Realität in Anführungsstrichen, was ist Selbstdarstellung und wie äußert die sich? Das hat wirklich Potenzial, würde ich sagen.
Wird ja auch gerade heutzutage immer wichtiger im Zeitalter der Fake News.
Also ja, ja, absolut, absolut. Und auch für die Lehre, denke ich, ist auch nochmal spannend, mit Studierenden zum Beispiel darüber zu sprechen, was auch nicht vorkommt in diesem Bericht. Da muss man, wenn man so ein bisschen die Augen aufhält, das fällt einem schon auf. Also die Gewalt, über die ich gesprochen habe, also sei es in den Konzentrationslagern oder Gefängnissen, wird einfach überhaupt nicht thematisiert. wie so eine Razzia vonstatten geht, wenn da so eine Laubenkolonie einmal in Anführungsstrichen überholt wird. Das wird mit keinem Wort wird da irgendwie das erwähnt und da muss man schon so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen oder das eben mit Parallelüberlieferungen auch in Zusammenhang bringen über zum Beispiel Inhaftierte in frühen Konzentrationslagern, dass man da eben einheitlichen Eindruck bekommt. Aber das ist auch interessant, warum bestimmte Dinge nicht erwähnt werden.
Manchmal sogar ja das viel Spannendere.
Ja, absolut.
So viel erstmal also zum Inhaltlichen. Kommen wir jetzt zur Praxis selbst, denn so ein Editionsprojekt ist ja auch immer eine handwerkliche Herausforderung durchaus. Und die Prinzipien, nach denen man ediert, ist jedes Mal irgendwie ein Thema für sich. Vielleicht kannst du jetzt einfach ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag erzählen. Also wie gehst du vor? Wie ausführlich ist der Kommentar? Das ist ja immer eine wichtige Frage. Gerne auch von Schwierigkeiten und Problemen, die irgendwie aufgetreten sind, die überwunden werden mussten, die du damit umgegangen bist.
Ja, gerne. Also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, wie wir erstmal die Quellen ausgewählt haben für die Edition. Und der zweite Schritt ist dann erstmal die Transkription von diesen etwa 1000 Dokumentenseiten. Das muss man sich vielleicht auch nochmal so vor Augen führen. Das ist wirklich echt viel Text. Und das muss eben alles erstmal transkribiert, also abgeschrieben werden, damit man es überhaupt nutzen kann. Also da mit OCR drüber zu gehen, obwohl es maschinengeschrieben ist, hat ein sehr hohes Fehlerpotenzial. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir uns da auf menschliche Arbeitskraft verlassen. Eine Kollegin von mir hat die Transkription übernommen und das ist großartig, man nimmt mir viel Arbeit ab und sie macht es sehr sorgfältig, was wirklich wichtig ist, also bei dieser Menge an Text und bei teilweise dem schon auch sehr drögen Beamtendeutsch, was da so vorkommt. Das ist also der erste Schritt, diese Transkription. Und da ist es vielleicht auch nochmal interessant, sich zu fragen, wie transkribiert man denn? Also schreiben wir eigentlich quasi alles einfach ab. Das klingt so einfach, aber in vielen Quelleneditionen werden schon zum Beispiel kleinere Fehler stillschweigend korrigiert, heißt es dann immer, um die Lesbarkeit zu fördern. Und das hat sicherlich auch eine Berechtigung. Wir haben uns aber jetzt in unserer Edition dafür entschieden, dass wir tatsächlich so nah wie möglich an der Quelle bleiben. Also dass wir auch Rechtschreibfehler oder Wortwiederholungen oder auch Unregelmäßigkeiten in den Berichten auch so übernehmen. Wir markieren das dann natürlich und kennzeichnen das, aber also, dass man nicht denkt, das ist ein Druckfehler im Buch, aber dass wir das trotzdem mit übernehmen. Und der Gedanke dabei war so ein bisschen zu zeigen, dass diese Berichte eben in einem Arbeitskontext entstehen und teilweise vielleicht unter Zeitdruck entstehen oder dass sie je unterschiedlichen Beamten, die diese Berichte schreiben, beziehungsweise deren Schreibkräfte unterschiedliche Hintergründe haben, also all diese Dinge spielen eine Rolle und vielleicht ist es nur ein kleiner Aspekt, aber vielleicht kann man mit dieser Art der Transkription auch ein bisschen dieses Bild der omnipräsenten und allmächtigen, perfekt funktionierenden Gestapo auch nochmal brechen, also dass man einfach sieht, das sind Menschen, die diese Berichte verfassen, deswegen war uns das ganz wichtig.
Wie häufig kommt es denn so vor ungefähr, also jetzt ohne eine Zahl zu nennen, aber einfach so vom Eindruck her, sind schon viele Fehler drin?
Ich muss sagen, aber das kommt vielleicht auch, weil ich einer Generation angehöre, die natürlich vor allen Dingen auf dem Computer angefangen hat zu schreiben, also vielleicht nicht angefangen hat zu schreiben, aber vor allen Dingen lange Texte auf dem Computer schreibt. Wenn man sich überlegt, wie häufig man heutzutage was schreibt und wieder löscht und wieder neu schreibt, finde ich es ziemlich beeindruckend, wie wenig Fehler darin sind. Aber das ist nur meine sehr eigene zeitgenössische Einschätzung. Man kann aber erkennen, dass es durchaus Unterschiede in den Berichten gibt. Also einige Berichte sind, ich würde sagen, etwas ordentlicher verfasst und andere weniger ordentlich. Das kann man durchaus erkennen. Und ja, da sind dann eben so Unregelmäßigkeiten, dass manchmal Worte mit SZ geschrieben werden und mit SS, obwohl es im gleichen Text sein kann. Also es kommt schon vor, ja. Also das ist quasi der wichtige erste Schritt. Und dann ist meine Hauptaufgabe, das hast du ja eben auch schon kurz angedeutet, also die Kommentierung zu diesen Quellen. Und ja, das ist ja auch das, was eine Quellenedition am Ende ausmacht. Also diese Kommentierung, damit die Nutzenden eben nicht davor sitzen wie vor einem Original aus dem Archiv, wo man sich alles selber zusammensuchen muss, sondern dass da schon gesicherte Informationen dabei stehen. Und da ist halt die Schwierigkeit oder die Herausforderung, jeden Tag eigentlich zu entscheiden, was kommentiere ich, was erkläre ich. Und mein Herangehen ist da immer so ein bisschen mir zu überlegen, was Studierende, ich sage jetzt mal auch diejenigen, die vielleicht gerade erst angefangen haben mit dem Studium, schon wissen könnten oder nicht. Und auch diejenigen, die nicht unbedingt in Berlin studieren. Also es ist ja ein sehr, ist es logischerweise natürlich, da geht es in den Texten um Berlin und da kommen viele Dinge vor, die ja dem Berliner oder der Berlinerin völlig geläufig sind. Die Krolloper zum Beispiel oder die BVG, aber das ist jetzt vielleicht einer Studierenden in München nicht so klar. Und da gehe ich dann schon auf solche Dinge drauf ein. Und auch was historische Ereignisse betrifft oder ähnliches, dass ich da in die Kommentierung auch relativ tief einsteige, weil es gerade nicht nur für Forschende nutzbar sein soll, sondern auch für ja die interessierte Öffentlichkeit, die nicht jedes Gesetz und jedes Ereignis des Nationalsozialismus hervorbeten kann. Und einen großen Teil in der Arbeit macht ja eigentlich so eine Art biografische Forschung aus. Also weil in den Berichten, das hat mich selber anfänglich auf jeden Fall überrascht, kommen sehr viele Namen von festgenommenen Widerstandskämpfern zum Beispiel vor allen Dingen aus dem kommunistischen Milieu vor. Und mein Anliegen ist es eigentlich, zu diesen Menschen immer eine kurze Biografie vorzulegen. Also dass man einmal kurz erfährt, was das für Leute waren. Weil wenn man sich überlegt, ja, natürlich kann man auch sagen, gut, was haben die erreicht? Es gab keine Massenaufstände. Aber ich glaube, in einer Situation, in der man so von Terror und Unterdrückung bedroht ist, alleine Flugblätter oder Zeitungen zu erstellen, das ist schon wirklich beeindruckend. Und diese Zeitungen haben teilweise auch eine recht hohe Auflage. Also das ist nicht nur irgendwie, dass sie zweimal abgetippt werden, sondern das sind wirklich mehrere hunderte Exemplare pro Monat, die teilweise regelmäßig herausgegeben werden. Also da ist echt viel Arbeit dahinter. Und deswegen ist mir das wichtig, dass diese Biografien einfach ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und das Tolle oder mein Glück bei meiner Arbeit ist eigentlich, dass ja zu Berlin ich einfach auf wahnsinnig viel Forschungsliteratur zurückgreifen kann. Also müsste ich jetzt zu jeder Druckschrift ins Archiv gehen oder zu jeder Person die Prozessakten wälzen, dann wäre ich in der vorgegebenen Zeit nicht fertig. Und das brauche ich auch tatsächlich gar nicht, weil wirklich ja in den letzten Jahrzehnten viele Institutionen, einzelne Aktivisten, Historiker, Historikerinnen da schon echt viel vorgelegt haben und ich da einerseits auf die Literatur zurückgreifen kann, aber auch häufig die Kolleginnen und Kollegen mir auch mit Rat und Tat persönlich zur Seite stehen.
Apropos, gute Überleitung. Mitte März fand ja auch ein kleiner Expertenworkshop statt, genau mit diesen Kolleginnen und Kollegen, die schon in diese Richtung geforscht haben. Gab es da denn spannende Impulse oder irgendwas, wo du gesagt hast, das war besonders hilfreich? Oder also ich nehme mal stark an. Aber genau, vielleicht kannst du einfach da nochmal kurz von berichten, weil das ja durchaus auch wichtig ist, dieser Austausch.
Ja, das war ein ganz schöner, kollegialer, intensiver Austausch. Also ich glaube, alle waren auch sehr eifrig da, sich mit diesen Quellen auseinanderzusetzen. Und wir haben etliche Dinge diskutiert an dem Tag, teilweise auch hitzig debattiert und haben ja verschiedene Aspekte nochmal so, sind wir nochmal durchgegangen. Also ich glaube, was man schon sagen kann oder was ich jetzt als Gefühl habe, ist, dass diese Quellenedition vielleicht auch nochmal so ein Anstoß für die Forschung ist, gerade was eben die Geschichte der Berliner Gestapo betrifft. Also dass da nochmal auch sich zeigt, was es für Lücken gibt und was für Potenzial eben in so Quellen wie diesen Lageberichten ist, die eben Anstoß geben können, sich da nochmal intensiver mit auseinanderzusetzen und vielleicht auch in einem Verbund von Historikern oder Historikerinnen, also dass man da Kräfte bündelt. Das war auf jeden Fall Thema, also das Potenzial, was da noch besteht. Gleichzeitig auch, wie man eben diese Quellen einsetzen kann. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über universitäre Lehre gesprochen. Aber vielleicht auch noch darüber hinaus sich überlegen kann, was man für Bildungsangebote sonst noch daraus ziehen kann. Also weil vieles, was in den Berichten vorkommt, durchaus auch schon Thema in der Sekundarstufe ist zum Beispiel, also für Abiturienten. Und ob man da vielleicht auch nochmal den Schritt wagen kann, dass man durch erweiterte Materialien oder ähnliches auch mit Lehrkräften arbeitet und dass man da diese Dinge eben auch nutzt. Das waren also auch Überlegungen für die Zukunft, einfach welche Perspektiven sich auch noch aus dieser einzelnen Editionsarbeit jetzt vielleicht auch noch ergeben.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Endprodukt. Wir müssen ja leider noch ein bisschen warten, aber wir können uns gerne dann auch nochmal zusammensetzen, finde ich.
Ja, sehr gerne.
Ansonsten bedanke ich mich erstmal für heute. Ich habe viel gelernt. War ein guter Einblick einmal in die Arbeitspraxis und in ein wichtiges Projekt der HIKO, was ja momentan läuft. Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hiko-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.